Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Da wir Bibeltage haben, predige ich nicht über Hebräer 13, sondern es geht weiter im Text im Buch Esther. Und ihr werdet sehen, dass dieser Text auch zum Sonntag Judika, schaffe mir Recht, passt. Ich lese die Kapitel 4 und 5 nach der Übersetzung Neues Leben. Damit ihr aber eine bessere Orientierung habt, gibt's Fotos. Als erstes gibt's hier eine Landkarte. Das Ganze spielt in Susa, dem heutigen Shush. Und da könnt ihr schon mal sehen, wo im Iran das ungefähr ist. Funktioniert. Gut. Und außerdem habe ich einen Lageplan des Palastes mitgebracht. Den will ich vorher kurz erläutern, was die Zahlen sind. Die Nummer 2 ist das Tor des königlichen Palastes. Rechts davor ist die Stadt mit dem Marktplatz. Von da kommt man zur Nummer 6, das ist der äußerste Hof. Bis dahin konnten alle Beamten oder Leute, die etwas vom König wollten, hingehen. Und von da wurde man zur Audienz in die große Halle, das ist die Nummer 1, vorgelassen. In den inneren Hof, die Nummer 4, oder den Thronraum, die Nummer 5, kam man nur auf königlichen Befehl. Unzugänglich für alle war die Nummer 3, denn das ist der Harem. Dort lebten die königlichen Frauen. Der Harem geht dann auch noch weiter, das ist nie komplett auf dem Bild. Das ist das, was man in Susa ausgegraben hat und was die Archäologen da gefunden haben. So, jetzt lese ich vor und ihr habt hier eine Orientierung. Als Mordechai erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider, legte ein Trauergewand an, streute Asche auf sein Haupt und ging unter lautem Weinen und Wehklagen mitten in die Stadt hinein. Er ging bis zum Tor des königlichen Palastes. Doch niemand, der Trauerkleidung trug, durfte durch das Tor des Palastes eintreten. In jeder einzelnen Provinz, in der der Erlass des Königs eintraf, herrschte große Trauer unter den Juden. Sie fasteten, weinten und klagten. Und viele betteten sich auf Sack und Asche. Als ihre Dienerinnen und Eunuchen zu Königin Esther kamen und ihr von Mordechai erzählten, war sie sehr beunruhigt. Sie schickte ihm Kleidung, die er anstelle seines Trauergewandes anlegen sollte. Doch er nahm sie nicht an. Daraufhin sandte Esther nach Hattach, einem der Eunuchen des Königs, der zu ihrem persönlichen Diener ernannt worden war. Sie trug ihm auf, Mordechai zu fragen, was ihm Kummer machte und warum er Trauer trug. Hattach ging hinaus zu Mordechai auf den Marktplatz vor dem Palasttor. Mordechai erzählte ihm die ganze Geschichte und sagte ihm auch, wie viel Geld Haman der königlichen Schatzkammer für die Vernichtung der Juden versprochen hatte. Auch gab er Hattach eine Abschrift des Erlasses, der in Susa verkündigt worden war, der die Ermordung der Juden anordnete. Hattach sollte ihn Esther zeigen und ihr alles berichten. Er sollte sie auffordern, zum König zu gehen und ihn um Gnade anzuflehen, um bei ihm etwas für ihr Volk zu erreichen. Mit dieser Botschaft kehrte Hattach zu Esther zurück und berichtete ihr alles. Esther befahl Hattach, noch einmal zu Mordechai zu gehen und ihm Folgendes auszurichten. Alle Höflinge des Königs und alle Bewohner des Königsreichs wissen, dass jeder, der ohne Einladung im Innenhof vor dem König erscheint, nach dem Gesetz dem Tode geweiht ist. Es sei denn, der König streckt ihm sein goldenes Zepter entgegen. Doch ich bin seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Diese Nachricht Esthers wurde Mordechai überbracht. Mordechai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du als einzige von allen Juden mit dem Leben davonkommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Darauf ließ Esther Mordechai antworten: Geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet für mich. 3 Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerin und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Da ging Mordechai fort und handelte genau so, wie Esther es ihm aufgetragen hatte. 3 Tage später zog Esther königliche Gewänder an und betrat den Innenhof des Palastes, auf den hin sich die Gemächer des Königs öffneten. Der König saß auf seinem Thron, inmitten seines Hofstaates, gegenüber vom Eingang. Als er Königin Esther im Innenhof stehen sah, war er wohlgesinnt und streckte ihr sein goldenes Zepter, das er in der Hand hielt, entgegen. Da trat Esther zu ihm und berührte die Spitze des Zepters. Der König fragte sie: Was willst du, Königin Esther? Was hast du für einen Wunsch? Ich erfülle ihn dir, und wenn es die Hälfte meines Reiches ist. Esther antwortete: Wenn es Ihrer Majestät genehm ist, dann kommen Sie zusammen mit Haman heute zu einem Festmahl, das ich für Sie vorbereitet habe. Da sagte der König: Holt schnell Haman herbei, damit wir der Einladung Esthers nachkommen. Und der König und Haman gingen zum Festmahl, das Esther vorbereitet hatte. Als sie Wein tranken, sagte der König zu Esther: Was verlangst du? Es soll dir gegeben werden. Was hast du für einen Wunsch? Ich erfülle ihn dir, und wenn es die Hälfte meines Reiches ist. Esther antwortete: Das ist meine Bitte und mein Wunsch. Wenn Ihre Majestät mir wohlgesinnt ist und Sie meine Bitte und meinen Wunsch erfüllen wollen, so sollen Sie morgen zusammen mit Haman zu dem Festmahl kommen, das ich für Sie vorbereiten will. Morgen will ich dann dem Wunsch meines Königs nachkommen. Haman verließ an diesem Tag das Festmahl, fröhlich und gut gelaunt. Doch als er Mordechai in der königlichen Verwaltung traf und dieser weder Aufstand noch Furcht zeigte, packte ihn Wut. Aber er nahm sich zusammen und ging nach Hause. Dort sandte er Diener und ließ seine Freunde und seine Frau Seresch zu sich kommen. Vor ihnen prahlte er mit seinem großen Reichtum und seinen vielen Kindern und damit, dass ihn der König mächtig gemacht und über alle anderen königlichen Beamten und führenden Männer gesetzt hatte. Schließlich sagte er: Und darüber hinaus hat Königin Esther mich allein zusammen mit dem König zu einem Festmahl geladen, das sie vorbereitet hatte. Und morgen bin ich wieder mit dem König bei ihr eingeladen. Aber das alles bedeutet mir nichts, solange ich mit ansehen muss, dass der Jude Mordechai hier in der königlichen Verwaltung Dienst tut. Da schlug ihm seine Frau Seresch und alle seine Freunde vor: Man soll einen Pfahl aufrichten, 50 Ellen hoch, ca. 25 Meter. Bitte den König morgen früh, Mordechai daran aufzuhängen. Dann kannst du fröhlich mit dem König zum Festmahl gehen. Der Vorschlag gefiel Haman gut und er ließ den Galgen errichten. Das ist ein ziemlich langer Abschnitt mit vielen handelnden Personen. Die Geschichte spielt in der Stadt Susa. Das ist heute im Iran. Damals war es die Hauptstadt über ein Reich von 120 Ländern, vom Indus bis zum Nil, von Indien bis Äthiopien. In Jerusalem war der Tempel wieder errichtet worden und es lebten dort wieder einige Juden. Doch die Mehrheit der Juden lebte weiter im großen Reich verstreut. Die Boten brauchten eine Weile bis in jeden Winkel des Landes. Aufgrund der Größe des Reiches war es unmöglich, Gesetze rückgängig zu machen. Man wollte logistisches Chaos vermeiden. Ihr kriegt ein Beispiel vom Geld jetzt hier gezeigt. Es wird ja auch gesagt, dass der Haman da bezahlen will für die Ehre. Die allgemeine Sprache war Aramäisch. Diese Sprache behielten die Juden als Alltagssprache bis zur Zeit Jesu, obwohl um 330 vor Christus unter Alexander dem Großen Griechisch zur Verkehrssprache wurde. Mordechai war ein Jude im Dienste des Königs Ahasverus. Das ist die aramäische Aussprache, auf Griechisch heißt das Xerxes und in manchen Übersetzungen auch Ataxerxes. Seine Nichte Esther oder auch hebräisch Hadassah war die Frau des Königs. Haman war ein Fürst, der vom König befördert wurde und wirklich über allen anderen Fürsten stand. Er war der zweite Mann im Reich. Deshalb ließ er sich wie ein Gott ehren und anbeten. Damit haben gläubige Juden ein Problem. Nur Gott allein ist anzubeten. Und damit wiederum hatte Haman ein Problem und sorgte für einen Erlass, dass alle Juden des Reiches zu töten seien. Jeder Jude von Äthiopien bis Indien wird sterben. Da gibt es nicht viele Fluchtmöglichkeiten. Er bezahlte den König für diesen Erlass. Und beim Zustandekommen des Erlasses kamen auch Würfel zum Einsatz. Die kriegt er jetzt als Bild. Haman würfelte, um die Götter zu befragen, wann der beste Zeitpunkt zur Tötung der Juden ist. Stellt euch vor, ihr geht heute nach Hause und würfelt aus, wann ihr am besten euren Nachbarn umbringt. Und dann meint ihr, Gott ist auf eurer Seite, weil ihr ja gewürfelt habt. Auch im Volk Israel gab es die Sitte zu losen oder zu würfeln, um Gott zu befragen. Doch das wurde genutzt, um einen Schuldigen zu ermitteln. Der Abgleich von Fingerabdrücken und DNA-Analyse waren ja noch nicht erfunden. Außerdem loste man, um Gott zu befragen, was man tun soll. Das geschah, bevor eine Entscheidung gefällt wurde. Haman geht es nur um den perfekten Zeitpunkt. In Sprüche 16,33 heißt es, der Mensch wirft das Los, aber es fällt, wie der Herr will. Haman würfelte im ersten Monat und bekam einen Termin im 12. Monat. Es waren also 11 Monate Zeit, bis das Gesetz in Kraft tritt. Übrigens nach den Würfeln, das Wort für Würfel heißt Pur, danach ist Purim benannt. Doch 11 Monate reichen nicht aus, um zu fliehen, ohne dass man vielleicht doch schon eher getötet wird. Was sollten die Juden tun? Mordechai und die Juden in allen Städten trauerten. Sie fasteten, beteten, streuten Asche aufs Haupt. Mordechai informierte Esther, in der Hoffnung, dass sie helfen kann. Esther hatte keine Macht im Reich. Sie durfte nicht mal ungefragt zu ihrem Ehemann gehen. Wer ungefragt zum König ging, wurde mit dem Tod bestraft, falls der König nicht gerade gut gelaunt und gnädig war. Die Lage ist ziemlich hoffnungslos. Esther hatte sich ihre Lebensumstände nicht ausgesucht. Nachdem sie nun weiß, wie die Lage ist, erklärte sie ihrem Onkel, dass ihre Chancen, etwas zu erreichen, fast gleich null sind. Da lässt Mordechai ihr Folgendes ausrichten. Wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Vielleicht hast du dir deine Lebenssituation auch nicht ausgesucht. Vielleicht besteht nahezu keine Hoffnung. Aber vielleicht hat es einen Sinn, dass gerade du an dieser Stelle bist, in dieser Familie, bei dieser Arbeit, in dieser Gemeinde. Was nun tun? Das nächstliegende wäre gewesen, heulend zum König zu gehen und um Gnade zu bitten. Vielleicht lässt sich das Gesetz ja doch ändern. Was tut Esther? Sie, ihre Dienerin und alle in Susa und Umgebung erreichbaren Juden fasteten und beteten 3 Tage. In der griechischen Überlieferung findet sich ihr Gebet. Da es in den hebräischen Texten nicht überliefert ist, findet es sich auch in den meisten Bibelübersetzungen nicht. Und es ist so lang, dass es für eine weitere Predigt gut wäre, deswegen habe ich es weggelassen, obwohl mein lieber Mann mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es da mehr gibt. Gemeinsam fasten und beten, ist das nicht auch für unsere Situation eine gute Handlungsempfehlung? Bete und organisiere unterstützendes Gebet. Ora et labora, sagten die Mönche dazu. Bete und arbeite, Zuerst kommt das Gebet, danach das Handeln. Nach dem Gebet handeln wir nicht mehr nach unseren Ideen, unserem ersten Impuls. Nach Gebet wissen wir, was unser Teil ist und was Gottes Teil ist. Esther zog sich königlich an und ging zum König. Dort bettelte sie nicht um ihr Leben oder das Leben ihres Volkes, nein. Sie lud den König und ihren Erzfeind Haman zum Essen ein. Es gab leckeres Essen, von Esther selbst gekocht, und guten Wein. Als der König nun fragte, was sie sich wünscht, kam die zweite Essenseinladung für den nächsten Tag. Im Kapitel 6 werdet ihr dann erfahren, dass Gott in der Nacht zwischen den beiden Essenseinladungen handelt. Gott hat einen Zeitplan. Zwischen den zwei Essen handelt auch Haman. Er prahlt mit allem, was er hat. Und doch reicht ihm das nicht, solange Mordechai und die Juden ihn nicht anbeten. So baut er einen Galgen. Danach geht er fröhlich zum nächsten Essen. Es geht oft nicht nur darum, das Richtige zu sagen und zu tun. Es muss zum richtigen Zeitpunkt sein. Dann, wenn alles vorbereitet ist. Manche Vorbereitungen treffen wir. Und manche geschehen im Hintergrund durch andere Leute oder Gott selber. Esther hat den Mut, etwas zu tun, obwohl es ihren Tod bedeuten kann. Sie hat aber auch die Weisheit, es nicht ohne vorheriges Gebet zu tun. Wie hört man am besten im Gebet? In unserem Frauengebetskreis gibt es da verschiedene Erfahrungen. Jemand hat gerade mit so einem vorgefertigten, methodischen Hören auf Gott echt was für sein Leben gelernt. Jemand anders hat eine Frage und am nächsten Tag gibt die Losung oder das Lied im Evangeliumsrundfunk die Antwort. Oder beim gemeinsamen Gebet hat jemand ein Bild vor Augen oder ein Wort im Kopf. Ich habe auch schon mal gewürfelt, als nach einer Woche Beten und Nachdenken das Ja und das Nein gleich laut in meinem Kopf waren. Manchmal spricht einen auch jemand aus der Gemeinde an. Mir hat mal jemand gesagt, dass ich in der Gemeinde nicht theologisch reden und bei Evangelisationen mitmachen soll. Hinterher habe ich festgestellt, dass es kein Wort von Gott war. Mit der Zeit lernt man sowas zu prüfen. Manchmal wird Gott laut. Als ich mit 19 Diakonisse werden wollte, ist mir das passiert. Ihr merkt, Gott redet vielfältig. Ich glaube, um Gott zu hören, muss man mit der Möglichkeit rechnen, dass er spricht. Auf welche Art Gott mit Esther gesprochen hat, erfahren wir nicht. Vielleicht ist es das Gebet, was da in Apokryphen überliefert ist, vielleicht auch nicht. Aber sie rechnete mit einer Antwort. Und Gottes Zusage gab ihr Mut. Im Vertrauen auf Gott kann sie handeln. Bist du vielleicht gerade in einer schwierigen Situation? Vielleicht hat dich Gott dahin gestellt, weil du genau da einen Unterschied machen, weil du da etwas bewirken kannst. Dann wünsche ich dir ganz viel Mut zum Handeln und Leute, die dich im Gebet unterstützen. Vielleicht bekommst gerade du die Handlungsanweisung, um Veränderungen zu bewirken. Vielleicht erkennst du aber nach dem Gebet eine Fluchtmöglichkeit und sollst die Situation nicht ändern. Das ist vielleicht die Aufgabe einer anderen Person. Nicht jede Aufgabe ist deine Aufgabe. Und der Spruch von Mutter Teresa von Kalkutta, nicht alle von uns können große Dinge tun, aber wir können kleine Dinge mit großer Liebe tun, zeigt mir, dass es nicht immer um große Politik wie bei Esther gehen muss. Du kannst in deiner Familie, deiner Arbeit, deiner Gemeinde, deinem Gemeindekreis, deinem Ort, den Mut zur Veränderung haben. Viele kleine Taten wirken lange nach. Da hängt zum Beispiel im Schwesternzimmer des Altersheims ein Foto von einem Mann, der schon nicht mehr dort ist. Aber er und seine Frau, die ihn täglich besuchte, waren ein Segen, an den sich die Schwestern erinnern wollen. Wir können von Esther den Mut lernen, auf Gott zu vertrauen. Lasst uns um Weisheit beten wie Esther, damit wir wissen, was wir tun können, wie wir es tun können und damit wir erkennen, was nicht unsere Aufgabe ist und dass wir erkennen können, was Gott tut. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.